SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 1 und zu einer Wiederentdeckung. Die dänische Lyrikerin und Romanautorin Tove Ditlevsen, 1917 in Kopenhagen geboren, gilt in Dänemark zwar zu den großen literarischen Stimmen ihrer Zeit. Hierzulande war die Schriftstellerin aber ein wenig in Vergessenheit geraten, beziehungsweise kaum bekannt. Jetzt hat der Aufbau Verlag die Bände ihrer sogenannten Kopenhagen-Trilogie von Ursel Allenstein ins Deutsche übertragen lassen. Kindheit, Jugend und Abhängigkeit heißen die drei schmalen Bücher, die auch zusammengehören und die mittlerweile auch hierzulande von einem breiten Publikum entdeckt werden. Cornelia Geißler, die Autorin, erzählt in diesen Bänden aus den wichtigsten Phasen ihres Lebens. In welchem Milieu ist die Erzählerin denn aufgewachsen und wie wird das Verhältnis zu den Eltern beschrieben?
Das ist ein bildungsfernes Milieu. Sie wächst auf in Kopenhagen in einer sehr einfachen Gegend. Sie haben eine kleine Wohnung. Sie wächst da mit ihren Eltern und Bruder auf. Die Mutter ist eben immer nur irgendwie am Putzen und hängt trotzdem ihren Träumen nach. Der Vater arbeitet und wenn er arbeitslos wird, ist es die Katastrophe, weil man verliert eigentlich auch nicht die Arbeit und der Vater ist Sozialdemokrat. Der ist dafür, dass man liest, die Mutter schlägt die Tochter. Es ist eine patriarchalisch organisierte Gesellschaft. Für die Tochter wird es sowieso keinen Ausweg geben. Die Idee, dass sie Schriftstellerin werden könnte, lehnt auch der Vater, der ja selber Bücher liest, völlig ab. Und sie kann eigentlich nur heiraten und dass sie heimlich Gedichte schreibt. Dafür wird sie sogar von ihrem Bruder, der sie mag, verlacht. Es ist also eine wirklich traurige Geschichte eigentlich, diese Kindheit. Die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, schreibt sie. Sie begibt sich zurück in ihre Kindheit, die Erzählerin Tove Ditlevsen. Die heißt auch Tove, die Heldin. Sie beginnt ungefähr, da das Mädchen 5 Jahre alt ist, beobachtet die Verhältnisse zu Hause, beobachtet die Mutter, zu der sie eigentlich gerne eine gewisse Nähe hätte, aber nicht erreicht. Und das ist letztlich aber doch, wenn man diese drei Bücher zusammensieht, die Geschichte einer Befreiung, weil dieses Mädchen rettet sich in die Literatur, liest, bekommt Grimms Märchen und vom Vater und bekommt weitere Bücher, geht in die Bibliothek und schreibt Gedichte und träumt sich in den Gedichten ein anderes Leben. Und insofern ist man hin und her gerissen, weil man eben leidet mit dieser Figur, mit der Ich-Erzählerin, die sich als Erwachsene zurückbegibt in die Gefühle ihrer Kindheit und dann gleichzeitig aber auch reflektieren kann darüber, in welchen Verhältnissen sie da lebt, was da für Betrunkene durch die Straßen ziehen und dass man eben immer so einen Halbhunger leidet, weil man ja auch nicht die Stütze empfangen will und sich irgendwie durchwurstelt.
Es handelt sich ja keineswegs nur um eine Autobiografie, sondern eben doch um Autofiktion mit Betonung auch auf Fiktion. Woran lässt sich das denn ablesen?
Ja, es lässt sich zum Beispiel daran ablesen, dass das Geburtsjahr anders ist. Also sie ist 1918 geboren, heißt es im Buch, aber der Klappentext sagt ja 1917. Es lässt sich daran ablesen, dass sie eben diese starken Bilder hat und dass sie eben in großen Zeitsprüngen erzählt und dass sie diese anderen Figuren, die sie damit auftauchen lässt, sicher nicht alle so wiedergibt, wie sie sie erlebt hat. Also das ist schon eine starke Verdichtung dieses Lebens einer Schriftstellerin als Kind, dann als Jugendliche, die sie dann ihren Weg nimmt und später im dritten Teil in der Abhängigkeit A von Medikamenten und B von Männern.
Dazu werden wir gleich noch kommen. Jetzt gehen wir zurück in die Kindheit. Da berichtet Tove Ditlevsen davon, dass Leute, die Armenhilfe bekamen, ihr Stimmrecht damals in Dänemark verloren haben. Das fand ich durchaus interessant. Und es zeigt, was es heißt, etwas im Bauch zu haben, aber mit einem gewissen Halbhunger, Sie haben es gerade eben schon gesagt, herumzulaufen und beim Bäcker eben nur altes Gebäck und altes Brot zu kaufen. Antje Keil liest aus Kindheit von Tove Ditlevsen.
Jeden Sonntag weckte mich meine Mutter um 6 Uhr und erteilte vom Ehebett aus ihre Befehle, bis oben in die Decke eingehüllt, neben meinem noch schlafenden Vater. Mit Fingern, die schon steif vor Kälte waren, bevor ich in den Hof hinauskam, griff ich meine Tasche und stürmte die Treppe hinunter, die zu dieser Tageszeit noch im Finsteren lag. Ich schloss die Tür zum Hof auf und spähte in alle Ecken und zu den Fenstern des Vorderhauses hinauf, denn niemand durfte mich bei der Ausführung dieses fragwürdigen Auftrags sehen. Altes Brot zu kaufen war ein ebensolches Unding, wie an der Schulspeisung in der Schule im Karlsbergwald teilzunehmen, dem einzigen sozialen Angebot, das es in den 30er Jahren in Westerbro gab. Letzteres war Edwin und mir auch nicht erlaubt. Außerdem durfte man auch keinen arbeitslosen Vater haben. obwohl das auf die Hälfte von uns Kindern zutraf. Deshalb vertuschten wir diese Schande mit den abwegigsten Lügen. Besonders verbreitet war die Behauptung, der Vater sei von einem Gerüst gefallen und krankgeschrieben. Vor dem Bäcker in der Tündergarde bildeten die wartenden Kinder eine gewundene Schlange entlang der Straße. Alle hatten ihre Taschen dabei. Und alle plapperten etwas davon, wie gut das Brot bei genau diesem Bäcker sei, vor allem das Frische. Als ich an die Reihe kam, brachte ich flüsternd mein Anliegen vor und fügte laut hinzu, am liebsten Sahnetörtchen. Meine Mutter hatte mich eindringlich gebeten, nach Weißbrot zu fragen. Auf dem Heimweg naschte ich 4 bis 5 saure Sahnetörtchen, wischte mir mit dem Jackenärmel den Mund ab und wurde nie überführt, wenn meine Mutter zur Kontrolle tief in meine Tasche hinabtauchte. Ich wurde so gut wie nie für meine Verbrechen bestraft. Meine Mutter schlug oft und fest zu, meist aber willkürlich und ungerechtfertigt. Und während die Bestrafung stattfand, empfand ich eine heimliche Scham und tiefe Trauer, die mir Tränen in die Augen trieb und den schmerzlichen Abstand zwischen uns vergrößerte. Mein Vater schlug mich nie. Im Gegenteil, er behandelte mich immer gut. Von ihm bekam ich alle Bücher meiner Kindheit. Und zum 5. Geburtstag schenkte er mir eine wunderschöne Ausgabe von Grimms Märchen, ohne die meine Kindheit traurig, grau und armselig gewesen wäre. Trotzdem hegte ich keine starken Gefühle für ihn, was ich mir oft vorwarf, wenn er mich vom Sofa aus mit seinem stillen, forschenden Blick ansah, als wollte er irgendetwas sagen oder tun, das allerdings doch nie zum Ausdruck kam. Ich war Mutters Mädchen und Edwin war Vaters Junge. An diesem Naturgesetz gab es nichts zu rütteln.
Antje Keil las aus Tove Ditlevsen Buch Kindheit, das zur sogenannten Kopenhagen-Trilogie gehört. Die Bände sind in deutscher Übersetzung von Ursel Allenstein im Aufbau Verlag erschienen und stehen im März auf Platz 1 der SWR-Bestenliste. Dirk Nippals, an einer Stelle heißt es im ersten Band, der Kindheit kann man nicht entkommen, aber genau das wird Tove Ditlevsen tun. Wer oder was wird ihr dabei helfen?
Das Schreiben und diverse Männer werden helfen. Der Kindheit kann man nicht entkommen, sie hängt an einem wie ein Geruch, so heißt das, glaube ich, weiter. Dieses Geruchhafte, dieses Unmittelbare, das kommt in dieser Prosa sehr gut raus. Ich halte das für eine ganz große Entdeckung, gerade diesen ersten Band, weil dieses Familienaufstellungsmäßige, sie beschreibt das mit einer Unerschrockenheit und einer Disziplin, gerade so sezierend. In dieser Stelle, die vorgelesen wurde, kam ja raus, wie tabuisiert eigentlich es ist, über die eigene Familienkonstellation zu schreiben. Und sie macht das. Und sie macht das richtig großartig. Insgesamt entsteht dann das Porträt einer Dichterin als junge Frau und struppiger Hund, so heißt es einmal. Sie denkt ja selbst, dass sie hässlich ist, also struppige Hundin. Man erfährt etwas über diese Außenseitermaschine. Sie wird in dieser Familienkonstellation ja zur Außenseiterin gemacht. Sie muss sich der Mutter hingezogen fühlen. Die Mutter wird aber als kalte Frau beschrieben. Sie fühlt sich eigentlich dem Vater näher. Irgendwann kommt auch raus, ich glaube im 3. Band, dass der Vater eigentlich schreiben wollte. Also sie führt eigentlich diesen Lebenstraum des Vaters weiter. Der sagt aber, Frauen dürfen nicht schreiben, knallhart. Und in dieser Konstellation wird sie ja zur Außenseiterin und kann dann eigentlich nur in die dänische Bohem-Szene, in die Literaturszene flüchten. Das Interessante an diesem ersten Band ist, hilft das Schreiben? Und da bin ich mir nicht so sicher, wie das bei ihr ist. Während sie schrieb, sicher ja. Man kann Abstand gewinnen, man kann Kontrolle gewinnen, auch über das eigene Leben im Schreiben. Aber auf Dauer bleibt da natürlich immer eine Restunsicherheit.
Aber das Schreiben ihr hilft. Da gibt es ein ganz tolles Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe. Sie hat beim Schreiben, als sie diese Verse schreibt an ein ungeborenes Kind und an den Mond und so, hat sie das Gefühl, meine Gedichte würden die wunden Stellen meiner Kindheit überziehen, wie die feine neue Haut, die sich unter Schorf bildet, ehe er ganz abfällt. Also das Schreiben ist das, was sie rettet in dieser Familie, wenn sie in ihr Poesiealbum, was sie unter der Matratze versteckt, wenn sie da ihre Gedichte reinschreibt, das ist das Einzige, wo sie sich mal zu Hause fühlt. Also diese Außenseiterposition, sie merkt, sie kann in dieser Familie nicht glücklich werden. Sie hat da diese Momente, wo die Mutter kurz vergisst, dass sie ihr Kind ist. Da fühlt sie sich der Mutter nah, wenn die Mutter nicht dran denkt, dass ja neben ihr die Tochter sitzt und das ist nicht jemand Nettes, ihre Schwester oder so ist. Also das sind diese ganz kurzen Momente, die sie in der Familie erlebt und ansonsten nur mit dem Schreiben.
Ja, aber gleichzeitig beschreibt sie das dann ja wieder. Und zwar kühl und lakonisch. Also es ist klar, dass sie in dem Moment, in dem sie diese Gedichte geschrieben hat, sich natürlich befreit fühlt und zu Hause fühlt auf irgendeine Art in der Sprache, in der Literatur. Aber das bleibt ja nicht bestehen. Es ist ja keine endgültige Lösung sozusagen.
Schreiben hilft ganz gewiss, aber es muss noch etwas hinzutreten, nämlich Anerkennung. Und das sieht man ja im ersten Buch sehr stark in Kindheit. Wenn die Anerkennung ausbleibt, ist das schreibende Ich vernichtet. Und das gerät die ganze innere Stabilität sofort wieder ins Wanken, auch wenn die Dichterinnen-Existenz ja dann etabliert wird. Ich will noch kurz sagen, warum ich sehr eingenommen bin von diesem Buch und begeistert. Auf jeden Fall ist es ja so, dass wir in den letzten Jahren mit einer ganzen Menge von autofiktionalen Romanen versorgt wurden, die sich allerdings sehr oft ja in einer Detailaufblähung auch gefallen und auch das Unwichtige auf sehr vielen Seiten breit treten. Und das ist bei Tove Ditlevsen genau umgekehrt, nämlich die ganz unsentimentale, ganz uneitle vor allem Art des Schreibens nimmt einem sehr für dieses Buch ein. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche in diesem, wie ich es fast nennen möchte, ernüchterten Bildungsroman.
Was wir vielleicht fortspinnen sollten, ist das Thema der Anerkennung. Das ist wichtig für die Figur in der Kindheit, aber eben auch später im Spiegel der Verhältnisse zu den zahlreichen Männern und Ehemännern. Nach Jugend, einer Phase des Aufbruchs und der Selbstfindung, so könnte man sagen, folgt dann eben die Zeit der Abhängigkeit. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, im doppelten Sinn, abhängig von den Männern und abhängig von Alkohol und Medikamenten. Im Dänischen heißt der Band ja übrigens Gift und da schwingt, habe ich mir sagen lassen, diese Doppelbedeutung ebenfalls mit. Auf welche Weise prägen Ditlevsen Männer tatsächlich ihr Leben in Bezug auf die Anerkennung und wie werden diese Figuren dann in den Büchern dargestellt, Frau Geißler?
Das ist tatsächlich etwas, was wirklich ihr Leben bis zum Schluss geprägt hat, wie man auch dem Nachwort von Ursel Allenstein entnehmen kann, dass sie, als sie dann wirklich Erfolg hatte und viel gelesen worden ist von überwiegend Frauen, ist sie oft von der Literaturkritik zurückgewiesen worden, dass es ja nicht zeitgemäß ist, was sie schriebe und so weiter. Und in diesen Büchern merkt man, dass sie eben nur mit Hilfe von anderen, tatsächlich eben von Männern, überhaupt erstmal mit ihrem Schreiben nach außen dringen kann. Sie lernt mit einer Freundin zusammen einen Antiquar kennen. Diese Freundin geht dahin, weil sie merkt, der alte Mann, der will was von ihr und der darf sie anfassen. Und das macht er mit Tove Ditlevsen nicht, weil er erkennt, dass in ihr etwas anderes schlummert, nämlich dass sie eine Verbündete im Geiste ist zu ihm. Und das begreift sie auch als Möglichkeit zu fliehen aus den Verhältnissen und arbeitet sich so voran sozusagen, indem sie auch erkennt, wer ihr etwas helfen kann. Und sie braucht ja diese Hilfe, um überhaupt Gedichte veröffentlichen zu können und später schreiben zu können. Und leider benutzen diese Männer sie ja dann auch. Und dieses Gift im Dänischen heißt verheiratet und Gift. Und die Männer, die mit ihr die Ehen eingehen, heiraten ja dann im dritten Band ja auch schon eine erfolgreiche Schriftstellerin. Und da gibt es dann glücklicherweise auch Ärzte, die begreifen, was da ihr angetan worden ist.
Mal abgesehen von der Lebensgeschichte der Autorin, berichten die Bücher ja auch durchaus zwiespältig über die Rolle der Sozialdemokratie in Dänemark. Herr Knipphals, wie baut Ditlevsen denn politische und historische Gegebenheiten in ihre Prosa ein?
Der Vater liest eine sozialdemokratische Zeitung. Er wird auch deshalb, glaube ich, entlassen, weil er Gewerkschaftsarbeit macht. Man kriegt halt mit, dass auch selbst die Sozialdemokraten eigentlich vor diesen Frauenwelten, wie eng die Frauenwelten zu der Zeit waren. Das ist ja erst 3 Generationen her. Und man bekommt mit, wie unemanzipiert eigentlich Frauen sein mussten und wie wichtig dann später die Liberalisierung würden von 68. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man dieses Buch jetzt so gerne liest. Ich habe so eine Analogie zu Prüfungsträumen. Man träumt ja oft von Prüfungen, die man bestanden hat. Und unsere Gesellschaft hat inzwischen diese Form von Unemanzipiertheit hinter sich gelassen. Man kann das inzwischen gut lesen. Also es haut einen ziemlich rein, gerade wenn geschlagen wird, wenn sie merkt, dass sie selbst keine gute Mutter sein will, weil sie kein gutes Vorbild hat von der eigenen Mutter. Das macht einen betroffen. Gleichzeitig ist es natürlich einfach auch eine historische Konstellation, die man inzwischen gut ertragen kann, einfach weil sie weit weg ist.
Tove Detlefsen nahm sich mit 58 Jahren das Leben und auf der Beerdigung waren sehr, sehr, sehr viele, ja, vor allem Leserinnen dabei. Das sei noch ergänzt. Detlefsen erzählt in diesen drei Bänden der Kopenhagener Trilogie über ihre Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Die Bücher sind im Aufbau Verlag in deutscher Übersetzung von Ursel Allenstein erschienen und stehen auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im März.